Mir begegnet so etwas nicht selten. Ich habe so häufig in meiner Funktion hier in der Firma, dass ich feststellen muss beim Gegenüber, da reicht das Wissen nicht. Da hat jemand vielleicht sogar einen Bachelor in Personalmanagement. Habe ich sehr häufig. Und die Basics fehlen. Die sind nicht da. Hallo, hier bei meinem Podcast Wanted Global Talents. Ich bin Cornelia Epping, Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Serviceagentur für Global Recruiting, Fachkräfteimmigration und internationales Onboarding. Hier in diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und Best Practices, damit auch du die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen aus Drittstaaten zu dir holst. Und jetzt viel Spaß! Liebe Zuhörer, heute spreche ich mit Diana Roth, Herzblut-Personalerin. Hallo, Diana.
Hallo, liebe Cornelia. Ich freue mich, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Ich verfolge deine Postings, deine Nachrichten und alle schon sehr lange. Wir sind schon lange miteinander vernetzt und kennen uns virtuell. Ich freue mich riesig, heute die Chance zu haben, dass wir uns einmal über dein Thema austauschen können und dass unsere Zuhörer einmal hören können, inwiefern es mein Thema, unser Thema bei Moves Consulting auch berührt. Wir beide sind aus verschiedenen Richtungen kommend in der HR tätig, für die HR tätig. Erklär uns mal einmal kurz, woraus besteht dein Job?
Also er bestand in den letzten 33 Jahren in der HR-Leitung, beziehungsweise ich habe bei der Administration angefangen, bin dann über einen Businesspartner in die HR-Leitung gekommen und seit fast dann 4 oder 5 Jahren arbeite ich noch selbstständig und unterstütze Personalabteilungen, mache also sehr viele Trainings von Personalabteilungen und Coachings.
Und was wird da so trainiert? Was bringst du unseren HR-Leuten bei?
Also ich schule das, also in der Schweiz gibt es ja eine Ausbildung, HR-Fachmann. Da schule ich Personalgewinnung und Personaltrennung insbesondere. Und wenn ich als Trainer engagiert werde bei Banken, Versicherungen, aber auch bei KMUs, geht es immer um das Thema Rekrutierung. Also wie kann ich die Bewerbungsgespräche so gestalten, bezogen auf meine Firma, dass ich nachher wirklich eine Entscheidung machen kann, ja, okay, ich wage es oder ich wage es nicht. Mhm. Und da ist doch noch sehr viel in den Köpfen von den Leuten, was sehr, sehr altmodisch ist. Und dann wundern sich nachher, wenn eine Frühfluktuation da ist.
Ja. Ja, ich kenne das Thema, ich kenne das. Selbst im internationalen Bereich ist das auch noch so. Und leider wundern sich wirklich sehr, sehr viele Entscheider in den Firmen und HRler, wieso das nicht so richtig funktioniert. Hast du da irgendwelche besonderen Methoden, Techniken, die du da verwendest?
Ja, es hört sich so lapidar an, ne? Also ich merke immer, es beginnt schon am Anfang. Das heißt, die Entscheider, das sind ja die Führungskräfte, HR ist ja der ausführende Teil, die sind sich noch nicht mal glasklar, was sie haben wollen. Die wissen genau, was sie nicht haben wollen. Und da fangen wir erstmal an mit etwas, was viel langweilt, aber was einfach wichtig ist, ein glasklares Anforderungsprofil. Und dann jobrelevante Fragen und dann diesen Prozess aufbauen, der passend ist zum Unternehmen. Was man alles machen muss nach Bewerbungsgesprächen, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und das ist die Fragetechnik. Und da ist auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Schlimmes zu erleben, was die Leute immer noch machen und sich nachher wundern, wie, der hat doch Nein gesagt. Aber wenn ich eine geschlossene Frage stelle, dann kriege ich halt ein bisschen einfach ein Ja oder Nein. Ne?
Kommt halt nur ein Wort. Ja. Das erinnert mich immer an einen Kinofilm, Jagd auf Roter Oktober, Vasili, ein Ping. Aha. So ist es dann mit den geschlossenen Fragen auch. Okay. Kein Wort. Ja. Uns geht es bei uns genauso bei der Moves Consulting als Dienstleister an die HR. Wir werden von der Geschäftsführung reingeholt als Berater. Wir sind eine Unternehmensberatung in diesem Fachbereich Immigration, Schlüsselkräfte, Ansiedlung, Schlüsselkräfte, aber auch auf Wunsch Recruiting. Und es ist immer wieder der Fall, dass einerseits, wenn es ums Recruiting geht, wir Suchprofile kriegen, wo wir sagen, ja, das ist super, aber wie wäre es, wenn wir einmal kurz drüber sprechen, weil speziell was die Soft Skills angeht, was die Firmenkultur angeht, bräuchte ich schon ein Gespräch, damit wir wissen, ob der Kandidat, den wir im Auge haben, wirklich zu euch passt. Klar, bei uns immer Drittstaatler, nicht europäische Länder. Andere Kultur, anderer Ursprung, anderes Arbeitsverhalten, anderer Zugang zu Arbeitsanliegen, zu Aufgabengebieten. Das braucht dann eine andere Detailfreudigkeit und da wird anders gematcht. Das, was mich immer wieder wundert, ist eben in diesen Jobprofilen, die sind sehr allgemein gehalten. Einerseits wird zwar sehr gutes Englisch verlangt. Wir bringen Kandidaten, die fließendes Englisch sprechen, zweite Muttersprache oder so. Aber es wird dann auch gutes Deutsch verlangt und nicht für das Aufgabengebiet, sondern weil die Kollegen nicht ausreichend Englisch in der Schule gelernt haben. Und man gibt dem Neuen keine Chance, innerhalb von 12 Monaten auf Level B1 im Deutschen zu kommen. Wo ich dann sage, wenn ihr in Europa sourced, außerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz, werdet ihr kaum einen Deutschsprachigen finden, der so gut Deutsch spricht, dass eure Kollegen damit einwandfrei zurechtkommen. Wieso muss das dann ein Drittstaatler können? Und die Frage kann mir keiner beantworten.
Es ist immer so, die eierlegende Wollmilchsau wird gesucht. Ja. Die gibt, sagen wir, sind alles Traumtänzer da draußen in den Inseraten. Die Menschen, die da beschrieben werden, die gibt's nicht. Und jemand, der lange beim HR arbeitet, der weiß, dass es das nicht gibt. Richtig. Aber ich meine, das stoppt natürlich viele Leute und sagen, da kann ich ja gar nicht drauf bewerben, ich habe das nicht. Ne?
Ja.
Genau sagst du das jetzt. Die verlangen auf der einen Seite super Englisch, dann sollen sie auch noch Deutsch können. Aber ich denke mir einfach hier, wenn dann der richtige Mann oder die richtige Frau im Bewerbungsprozess ist und die einfach mangelhaftes Deutsch hat und der Vorgesetzte will die Person unbedingt, dann geht das alles. Dann geht das alles.
Auf einmal geht's. Ja, auf einmal geht's. Es ist halt schade, dass, sagen wir mal so, von unserer Seite aus betrachtet, dass Kommunikation mit der HR, in die HR so kompliziert ist, so anstrengend ist und so intransparent ist. Einerseits, wir alle wissen, HR ist auch Informationsträger für heikle, sensible Daten. Also man muss aufpassen wie ein Haftelmacher, wie man in Österreich sagt, worüber man spricht als HR-Mitarbeiter. Auf der anderen Seite, so wie wir in unserem Bereich, wenn es um Immigration geht von Schlüsselkräften aus dem Ausland. Wir sind Geheimnisträger vom ersten Tag an. Und manchmal werden wichtige Details unterschlagen in der Meinung, na, das ist was Betriebsinternes, das geht die Externen nichts an. Nicht ahnend, dass das unsere Arbeit beeinflusst, dass das das Onboarding ihres neuen Mitarbeiters beeinflusst. Und wenn man dann hingeht und sagt, hör zu, meine lieben Kollegen, so geht das nicht. Also wir müssen da in den Austausch gehen, weil all das, was ihr da macht, beeinflusst den Ansiedlungsprozess. Da werden wir immer ganz groß angeschaut und ja, nein, und das ist ja gar nicht notwendig. Und wieso denn? Und ihr seid Externe. Ja, es tut mir leid. Auch wir haben eine Verpflichtung zur Geheimhaltung über bestimmte Daten. Aber ja, das ist so ein kritischer Punkt, den wir haben, wo ich mir wünschen täte, ich hätte irgendeine Formel, wie ich meine Gegenüber besser erreichen könnte.
Mhm. Ich kann natürlich sagen, wie du es machst, aber ich denke mir immer, die Nähe zum Personal ist sehr, sehr wichtig und nicht einfach, ja, so und so ist das, sondern dass man sagt, okay, vielen Dank für die ganzen Unterlagen, aber gleichwohl können wir uns mal per Zoom treffen oder vielleicht in Präsenz. Ganz kurz, ich brauche nur eine halbe Stunde bei Ihnen, ne?
Ja.
Aber okay, das ist das Profil. Super, danke schön, dass du mir das gemacht hast. Aber ich hätte jetzt gerne noch gewusst, wir sind ja jetzt hier im Zimmer, was sind denn so absolute No-Gos, wo sie sagen nein? Und dass man das auch nochmal nur zurückbespätigt und sagt, hier, das ist Anforderungsprofil gewesen, No-Gos sind das und genau das suchen wir für sie. Wenn ich vage bin und nachher motze, dann ist das eine unfaire Sache und ich meine, als Personaler habe ich ja eigentlich auch die Lust, dass ich einen Partner finde, mit dem es super schnell klappt, wo ich Vertrauen zu habe. Und dafür muss ich natürlich auch was hergeben. Und da muss ich auch wieder sagen, dass sehr viele meiner Kollegen, und da schließe ich mich nicht aus, also ich war auch lange so, Vermittler oder Berater, die wie ihr ticken, auch ein bisschen als Konkurrenz sehen. Ne? Als
Konkurrenz. Ja, das habe ich nie verstanden, Diana. Wieso eigentlich? Wir sind Zulieferer. Wir erleichtern das Leben der HR. Also in unserem Fall ganz, ganz enorm.
Also wenn ich da zurückblicke in mein Leben, war das so, dass ich gemerkt habe, wenn ich dann dieses Gespräch hatte, dass ich festgestellt habe, die sind ja gar nicht in der Firma drin. Die wissen ja gar nicht, wie der Hase hier bei uns läuft. Ne? Da weiß ich ja viel besser Bescheid. Und sie haben den Rundumblick, ne, von allen Firmen, und der kriegt ja alles mit, ne? Und ich bin irgendwo in meinem Film, ne?
Ja.
Und jeder Personaler, der noch nicht so selbstbewusst ist, und das hat auch lange gedauert, bis ich es war, hat Angst, dass man einem was wegnimmt, ne? Dass man also, dass nachher mir der Firmenchef sagt, ja, die Frau Edding, die hat das und das gesagt, und ich glaube, dass eher, da hast du vielleicht dich nicht gut informiert. Das wollen wir nicht, ne? Dieses Konkurrenzdenken ist da, und es braucht einfach einen Moment, bis man sagt, hey, bin ich froh, dass ich die Cornelia Epping gefunden habe. Da kann ich drauf verlassen, die bringt mir dies und das. Mit der habe ich mal Klartext gesprochen. Die kennt unseren Verein, der habe ich auch mal unter vier Augen gesagt. Der Vorgesetzte will auf keinen Fall eine Frau. Ne?
Ja.
Also, da bleibt jetzt unter uns. Und dann kannst du was mit anfangen.
Ja.
Boah, keine Behinderung, sondern eigentlich eine Bereicherung, damit ich schneller vorankomme.
Richtig, richtig. Also in unserem Fall ist es ja noch einmal differenzierter. Wenn es ums Recruiting geht, sowieso. Ja? Aber wir haben ja dieses heikle Thema Immigration. Und das heißt wirklich, wir machen die Anträge bei uns in der Firma, wir machen die Anträge fertig, wir sammeln die Dokumente, wir holen die Unterschriften ein, wir reichen stellvertretend für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den Behörden ein, wir monitoren und verfolgen die ganzen Prozesse und informieren, wir schulen sogar HR-Teams auf Immigration, Ausländerbeschäftigung etc. Und da wird geblockt, das wollen sie nicht, ja. Und wir haben jetzt wieder einen Fall gehabt, kleines Beispiel. Wir haben vom Arbeitsamt einen Anruf erhalten, weil wir vor 2 Jahren für einen Mitarbeiter eines Unternehmens einen Programmierer emigriert haben. In diesem Fall war es nach Österreich. Und die gute Dame fragte, sind Sie damit noch involviert und kann ich Sie was fragen? Ich sage, ja, fragen Sie, vielleicht kann ich helfen. Der Mitarbeiter hat kurze Zeit, nachdem er für dieses besagte Unternehmen angefangen hat, den Arbeitsplatz, den Arbeitgeber gewechselt, hat das aber nie bei der Behörde angezeigt, hat nie einen Antrag auf Arbeitsgeberwechsel eingereicht. Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse, du wirst es wissen, sind für 2 Jahre an den Arbeitgeber gebunden. Dann habe ich mich verabschiedet, habe gesagt, ich kümmere mich drum. Ich habe diesen besagten Mitarbeiter angerufen, gesagt, hör zu, erinnerst du dich damals, als du die Aufenthaltskarte ausgehändigt bekommen hast? Auf der Rückseite steht dein Arbeitgeber. Du bist 24 Monate an diesen Arbeitgeber gebunden. Es sei denn, du reichst einen Antrag ein auf Arbeitgeberwechsel. Nein, das hat mir keiner gesagt. Es steht sogar in der E-Mail drin. Ja? Dann habe ich ihn um Erlaubnis gebeten, er möge mir bitte von seinem neuen Arbeitgeber die Kontaktdaten nennen, die Ansprechperson in der HR. Ich habe sie angerufen, sagt, ich bin die und die. Es geht um den Fall, um den Mitarbeiter. Wer hat denn beim Onboarding sich die Aufenthaltskarte zeigen lassen von dem Herrn? Niemand. Es hat niemand danach gefragt. Und das sind so Geschichten, wo ich dann, sobald wir einen neuen Kunden bekommen, in das Erstgespräch gehe, quasi ein erstes Training-Coaching mache, gratis, und reingehe und sage, sobald es um Ausländerbeschäftigung geht, muss immer abgeklärt werden, darf der für euch arbeiten, hat er die notwendigen Papiere, wann laufen die Papiere ab, wann muss ich neue Anträge stellen? Arbeitserlaubnis ist immer der Arbeitgeber für zuständig. Der beantragt die quasi. Das ist in ganz Europa so. Und sie war völlig schockiert im ersten Moment und wollte abwimmeln und abwiegeln. Und das soll der Payroll Service, es war ausgelagert worden. Und ich sage, schauen Sie, ich will Ihnen nichts. Ich habe Ihnen die Information gegeben, damit Sie sich aktiv mit der Arbeitsagentur in Kontakt setzen können, damit Sie dort einen guten Eindruck hinterlassen können und den Schaden, den größtmöglichen Schaden abwenden. Es wird auf jeden Fall Probleme geben in diesem Fall, weil man hat mehr als 1,5 Jahre einen Mitarbeiter illegal beschäftigt, ohne sich zu kümmern. Da hat man halt ein gewisses Wissen in dem Unternehmen nicht gehabt. Und ich habe halt angeboten, dass wir dieses Wissen generieren können gemeinsam, dass wir dort Schulungen machen, wenn Sie wollen. Aber erst einmal sollen Sie diesen Fall klären und habe Ihnen die notwendigen Kontakte vermittelt. Das sind so Situationen, wo ich dann denke, ich würde so gerne mehr HRler darüber informieren können, an welchen Punkten es wirklich heikel wird und kritisch.
Also Cornelia, was du mir jetzt gerade erzählst, entsetzt mich. Mhm. Das ist das Grund. Für mich sind das keine gelernten HR-Fachleute sind, die irgendwie da reingeboxt sind. Und bitte entschuldigt alle, die sich jetzt zu nahe getreten fühlen. Das ist das kleine Einmaleins. Ich bin ja sehr oft in Basel eingesetzt. Und das internationale HRM mit den ganzen Bewilligungsverfahren, das ist eine Grundlage. Und deswegen ist ja auch eine gute Ausbildung wichtig, weil das kann ein Unternehmen auch ganz schön viel Straße kosten.
Enorm viel, ganz.
Und so weiter, ne? Also Fachleute da hinsetzen. Und wenn ich die Fachleute nicht im Unternehmen habe, wenn ich jemanden habe, den ich im HR aufbaue und der muss keine Weiterbildung machen, dann setze ich wenigstens eine Firma dazu ein. Manchmal müssen Unternehmen elendig bluten mit Strafen, mit
viele tausend Euro
und irgendwelchen anderen Strafen, damit die auf die Idee kommen. Aber wenn du mir sowas erzählst, wackeln mir die Ohren, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und das ist hochfahrlässig. Ich möchte gar nicht wissen, was die Ämter noch erleben.
Ja, also die Ämter und auch wir. Mir begegnet so etwas nicht selten. Ich habe so häufig in meiner Funktion hier in der Firma, dass ich feststellen muss beim Gegenüber, da reicht das Wissen nicht. Da hat jemand vielleicht sogar einen Bachelor in Personalmanagement, habe ich sehr häufig, und die Basics fehlen. Die sind nicht da.
Ja, also nochmal, also ich denke gerade wie bei Juristen, ne? Mietrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und so. Man ist ja so ein Spezi, ne? Genau, du bist ja jetzt auch ein Spezi.
Ich bin sehr spezialisiert, ja.
Also, okay, und es kann einen Bachelor haben, das heißt noch gar nichts, wenn ich zum Beispiel in juristischen Sachen oder in Konfliktcoaching oder was auch immer, keine Ahnung, da hole ich mir die Profis rein. Und das zeichnet, glaube ich, auch eine Person aus, dass man sagt, nee, hier habe ich nichts, da hole ich einen Profi rein. Das zeichnet aus. Ja. Das ist keine Konkurrenz, das ist einfach nur eine Stärke.
Und eine Notwendigkeit, eine Notwendigkeit. Ja, wir haben so viele Firmen, ja, wir haben so viele Firmen derzeit in Europa, die wirklich gezwungen sind, im weiteren Ausland ihre Mitarbeiter zu rekrutieren, weil sie einfach diese fachausgebildeten Arbeitskräfte nicht finden, nicht einmal mehr in Europa. Und da ist es essentiell, dass, wenn ich mich entscheide, aus Drittstaaten zu rekrutieren, dass ich dann weiß, ich habe jemanden an der Hand, der mir das rechtliche, fachliche abdeckt und der uns das Ganze reibungslos gestaltet. Das ist essentiell. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du da der gleichen Meinung bist.
Ich denke mal einfach, wenn mir jemand sowas erzählt, dann sage ich, das ist schon wieder so, Personal kann ja jeder, ne? Das weißt du ja. Da habe ich vorher Marketing gemacht oder Verkauf oder Finanzen oder so. Nehmen wir mal aus Haken, okay? Ja. Und da müssen einfach sehr viele Sachen passieren. Mir sind ja auch viele Sachen passiert. Mir sind ja genau, also meine,
wir lernen.
Weil ich. Ja. Ich habe jetzt dieses Problem noch nie gehabt, aber das ist etwas, weil ich habe Ausbildungen gemacht und da war das ein Thema, Bewilligungsverfahren, weil nämlich die Strafen sehr bekannt waren. Und bei uns wird das noch tausendfach geprüft, weil es ja vielleicht in jedem anderen Land anders. Und wenn du das
Schweiz hat es wie Holland und England, ihr braucht die Sponsorship-License als Arbeitgeber. Ihr müsst registriert sein als Arbeitgeber dort in der Schweiz. Und in Österreich nicht, in Deutschland nicht, dafür sind da andere Schwerpunkte. Ich meine, Einwanderung in Deutschland für Fachkräfte, für Hochqualifizierte ist ein Graus. Sie sind unterbesetzt in den Behörden, sie sind überlastet in den Behörden. Die Antragsprozesse sind typisch deutsch überadministriert. Da sind Schritte drin und Verfahren drin, die völlig überflüssig sind. Einfach nur Papier generieren und Daten generieren, sonst nichts.
Ja, ich denke mal einfach, manchmal, die Rahmenbedingungen sind so oder so. Wir müssen damit irgendwie auskommen. Desto besser ist es ja, wenn man dann einen Profi zur Hand kann und sagt, Frau Epping, sagen Sie mal, wir wollen da jemand einstellen, wie lange wird das gehen? Ne? Dass man einfach auch so eine Nummer im Kopf hat.
Ja.
Ich denke, vielleicht ist das ja auch nicht, also mein tägliches Brot.
Richtig.
Daher kann ich es ja nicht genau wissen. Und da bin ich doch froh, wenn jemand mal sagt, aus meiner Erfahrung, ich sage jetzt irgendwas aus Indien oder so, das dauert so und so lange. Oder das.
Ja.
Und dann die Beschleunigungsmomente gibt es und die Hürden und so. Das finde ich toll.
Ja, ja.
So,
Vor allen Dingen, wenn man sich so auskennt, dass man so erfahren ist wie bei uns in der Firma, dass man wirklich weiß, es gibt hier und da Abkürzungen. Wir kennen Abkürzungen, ja. Die in normalen Standardverfahren nicht so schnell entdeckt werden. Ja.
Aber schau, ich erlebe das ja selber. Ich coache ja auch Personal, ne?
Mhm.
Und biete da relativ viele Möglichkeiten an, zum Beispiel Konfliktgespräche oder wie man sich positioniert im Unternehmen. Und weißt du, welche Sachen bei mir im Coaching am allerbesten laufen?
Na, erzähl.
Prüfungscoaching. Das heißt, wenn ein Personaler 2 Monate vor kurz vor der Prüfung steht, eine HR-Prüfung, ob das ein Master ist oder was auch immer, dann kommen sie zu mir, dann sind die bereit, sagen, oh ja, machen wir gerade 10 Sessions, die fragen noch nicht mal nach dem Betrag. Und weißt du, ich merke immer so, wenn es wehtut oder wenn es ansteht, da kommt jetzt was, da kommt aber auch zu.
Ja.
Da mache ich jetzt was und da ist es eigentlich auch egal, was es kostet.
Ja.
Ich mache das sehr gerne, aber ich finde das sehr traurig. Und ich habe das jetzt so angefangen, zum Beispiel beim Prüfungscoaching mache ich 5 Monate vorher. Das heißt, wenn jemand einen Monat vorher oder wie jetzt stehen Prüfungen an, kommen Leute eine Woche vorher zu mir und dann sage ich,
das geht nicht. Das ist ja nicht wie Vokabeln lernen, oder?
Nee, das nehme ich überhaupt nicht mehr an. Also es geht nur, weil der Kalender schon voll ist.
Ja.
Und B, kann ich also in der Woche ja nicht zaubern. Ich kann ja nicht, man muss so lange vorbereiten machen, aber ich denke mal, das ist vielleicht auch unsere Welt. Ich habe jetzt.
Ja, du hast die Instant-Geschichten, gell?
Genau.
Ja. Wenn du sagst, du bietest deinen HR-Kolleginnen in der Welt da draußen auch Coachings an. Also das eine ist Prüfungscoaching, wo du sagst, das ist das Produkt, was am besten oder am meisten geht und am meisten nachgefragt wird. Was sind denn sonst so die Themen deiner HR-Klienten? Einmal so ein Überblick, wo die Schmerzpunkte von HR-Lern sind, dass sie zu dir in die Beratung kommen.
Also ich habe ja einen HR-Club, ne? Also wo man sich anmelden kann und dann, das sind aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Personal, also im Moment 75 drin, wo ich immer so Webinare mache zu HR-Themen.
Ja.
Und in Coachings, also ich mache Supervision, das heißt, ich habe so kleine Gruppen, 3 bis 5 Personale über 4 Monate, die ich berate oder beziehungsweise Coaching-Supervision machen. Und das sind alle Themen. Von der Personalgewinnung bis zur Personaltrennung, aber ganz, ganz stark Positionierung. Meine eigene Positionierung und auch die Zusammenarbeit mit Führungskräften oder Ähnliches. Und jetzt ab 2024 erscheint mein ganz neues Produkt. Und zwar habe ich dieses HRM-Coaching entwickelt. Das heißt, ich mache die Personaler zu Coaches. Ich weiß.
Sehr gut.
Ja.
Freut mich.
Ja, ich weiß aber, dass natürlich ein Personaler in der KMU nicht die Mitarbeiter coachen kann, weil er oder sie nicht neutral ist. Aber die ganzen Coaching-Tools, ich habe 4 Coaching-Ausbildungen absolviert und unterrichte auch Coaching. Die wichtigen Tools für den jeweiligen Prozess, die nehme ich rein. Zum Beispiel für die Personalgewinnung, systemische Fragen. Ne?
Also richtig,
aus den Coaching-Ecken hole ich das raus. Oder zum Beispiel bei der Personaltrennung Outplacement. Das kann der Personaler auch machen. Also all solche Sachen. Und ich denke mir, das ist das, was ich mache. Und das mache ich auch sehr gern.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist auch ein wichtiger Beitrag. Das, was ich immer wieder feststelle, von außen betrachtet, auf die HR-Welt schauend, dass HRler auch sehr schnell ausgebeutet werden, ausbluten, einfach aufgrund der Aufgabengebiete und der Anforderungen teilweise einfach ausbrennen, erschöpft sind.
Das ist gerade so ein Fall auch aus Österreich, bisher aus Österreich, und wo die Person 3 verschiedene HR-Stellen in den letzten 10 Jahren hatte und jedes Mal das Gleiche, jedes Mal das Gleiche. Eben genau wie du sagst, ausgebrannt, ausgenutzt und so. Und wir sind jetzt dran, sie macht so ein Probezeit-Coaching bei mir, weil sie das neue Sommer anfängt. Sie tappt schon, bevor sie anfängt, die gleichen Falle, ne? Kleine Sachen wie jetzt Unternehmen schickt einen Arbeitsvertrag und schreibt 10 Beilagen und keine der Beilagen ist dabei. Und sie schreibt, könnt ihr mir das bei Gelegenheit nachfordern? Und dann habe ich gesagt, nee, du gehst jetzt hin und sagst, das kriege ich bis damit dann. Wenn du so schon anfängst, zieht sich das hier weiter. Damit will ich sagen, im Grunde hat es sehr viel mit uns zu tun, damit wir eigentlich immer wieder ausgenutzt werden.
Ja, da ist so diese Diskrepanz in der Wahrnehmung, was ich so mitkriege. Einerseits werden HRler als, wie nennt man so etwas, sie sind eine Kostenstelle, sie tragen nicht zum Bruttosozialprodukt der Firma bei und werden halt verheizt. Und naja, das sind die HR-Mädels, die sind nicht so wichtig und sind ja kein Profitcenter. Und auf der anderen Seite, wo man sehr viel Beiträge, Kommentare und Artikel liest, wie HR sich gerne positioniert sehen möchte, nämlich teilweise bis in den Vorstand hinein, um wirklich in den Firmen mitdrehen zu können. Und da ist so ein Gap dazwischen.
Vanilla, ich könnte es freuen, wenn du das sagst, weil, wenn du in Social Media liest, hast du Gefühl, alle sind auf einem hohen Niveau, die sitzen in der Geschäftsleitung und verhandeln, was weiß ich, weil es wird so aufgebauscht. Aber sagen wir mal, natürlich gibt's das, will ich nicht abstreiten, aber ich bin jetzt nächste Woche wieder bei den eidgenössischen Prüfungen, da bin ich mit über 1000 Personalern zusammen und keiner hat das, sondern alle kämpfen einfach um die Positionierung, um angenommen werden als Sparringpartner, und sie sind noch auf einem anderen Niveau. Und ich finde es einfach schlimm, dass in der Presse und in Social Media immer alles so dargestellt wird, was in diesem, ich sag jetzt mal Puma, wie sie Nike oder so, wie sie alle Firmen sind. Die ticken einfach anders. Und diese, sagen wir 5% vielleicht, ich weiß es doch nicht, die machen nicht das Gros aus. Der Gros ist der Mittelstand. Und der ist noch so, ist Kostenstelle.
Ja, das ist richtig, ja. Ich wünsche mir halt, dass ich auch in Zukunft weiter von dir lesen darf, dass ich weiter mit beobachten darf und teilhaben darf, wie wir da unterstützen und helfen können, auch mehr Ruhe und mehr Selbstverständnis zu bekommen in dem, was wir tun und was auch die HR tut. Mir taugt es unheimlich, was du tust. Ich schaue mir das sehr, sehr gerne an. Ich freue mich schon auf die nächsten Sachen. Danke. Heute kommen wir zum Schluss. Diana, möchtest du den Hörern noch irgendetwas mitgeben?
Also wirklich das mitgeben, was ich in meinem Podcast Abenteuer habe, möchte ich nur anmerken. Immer zum Schluss sage, bleibt euch immer treu und verändert euch.
Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und Fragen sind wie immer herzlich willkommen unter office@moves-consulting.com. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer weiteren Folge von Wanted Global Talents. Bis dahin, liebe Grüße und bis bald. Ciao.